Wir möchten heute gerne weitermachen im Kolosserbrief. Wir hatten das letzte Mal das Kapitel 1 abgeschlossen und werden heute mit Kapitel 2 beginnen. Das Kapitel 1 war somit aufgeteilt, dass der Paulus einen gewissen Einstieg brachte. Er hat den Kolossern erklärt, wie er von ihnen erfahren hatte, dass es da einen gewissen Epaphras gab, der ihn berichtet hatte, wie sie zum Glauben gekommen waren. Wir haben ein Gebet von dem Paulus gesehen, das er für die Kolosser gesprochen hat, dass er wollte, dass sie Gottes Willen erkennen, um Gott wohlgefällig zu leben. Und dann hatten wir einen ganz, ganz großen Abschnitt, der sich explizit damit beschäftigte, Jesus als unseren Erretter und als einzig wahren Gott zu beschreiben. Und wir hatten das auch miteinander bewegt und besprochen, dass man diesen Kontext von der damaligen Situation verstehen muss, dass bei den Kolossern eben Leute aufgetreten sind, die genau das verneint haben, die gesagt haben, Gott kann nicht Mensch werden, weil er sich damit verunreinigen würde. Und somit kann Jesus Christus nicht Gott selbst sein und auch nicht der Retter für die Menschheit. Und das hat der Paulus in einem Abschnitt relativ klar den Kolossern auch wiedergegeben, in Vers 15 bis Vers 23. Und dann hatten wir uns beim letzten Mal mit dem Paulus seinen Dienst in der Verkündigung des Evangeliums beschäftigt und haben uns dieses Geheimnis angeguckt, was er offenbart hat, dass Christus in uns lebt und dass Christus auch damals in den Heiden lebte, also diejenigen, die nicht vom Volk der Juden waren, sondern von den Völkern drumherum, die Griechen, wie sie im Allgemeinen bezeichnet wurden, dass auch für diese das Heil erlangbar war. Und wir werden heute mit Kapitel 2 beginnen. Und ich habe zu Beginn mal den... wenn das hier funktioniert. Ja, jetzt. Den Aufbau von Kapitel 2 mitgebracht, dass man einfach ein Gefühl bekommen, in welche Richtung geht es jetzt. Ich habe das überschrieben mit Ermahnung zum Festhalten am Glauben, nicht an Menschenlehre. Und dann gibt es eigentlich zwei große Abschnitte, die dann nochmal unterteilt werden. Das ist heute der Vers 1 bis 7. Da geht es darum, dass der Paulus die Gläubigen in Kolossee ermutigt, in ihrem Glauben fest zu wandeln. Da ist ein kleiner Einschub mit drin, in dem eine Warnung ausgesprochen wird. Und dann geht es im Vers 8 bis 23 darum, dass dann vor Irrlehren oder von menschlichen Lehren im Allgemeinen gewarnt wird. Und da gibt es eine Anfangsthese und dann wird darauf ein bisschen aufgebaut, manches erläutert, warum das auch wichtig ist. Und dann am Ende in Vers 16 bis 23 nochmal daran angeknüpft, auch mit einigen praktischen Anweisungen in die damalige Situation hinein. Und wir möchten heute gern gemeinsam den Kapitel, die Verse 1 bis 7 betrachten und zunächst mal gemeinsam lesen. Also wer möchte, darf das ausschlagen oder auch hier vorne dann mitlesen. Da sagt der Paulus: Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Das sage ich aber, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Denn wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Wie ihr nun Christus Jesus den Herrn angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid. Und seid darin überfließend mit Danksagung. Der Vers 4, da schreibt der Paulus so ein Stück weit den Grund einerseits dieses Abschnittes, aber ich dachte vielleicht auch kann man es mit auf den ganzen Brief münzen. Er sagt, das sage ich, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Und das ist genau das, was ich schon gesagt hatte. Das war eben die Situation, in denen die Geschwister da standen. Sie waren gelehrt worden von dem Epaphras, sie haben den Glauben erlangt, sie haben Jesus ihr Leben übergeben und dann sind andere Leute aufgestanden, die Verschiedenes noch ihnen zusätzlich beibringen wollte, was aber nicht der Lehre entsprach, die der Wahrheit oder von der Wahrheit kam, die auch Paulus gelehrt hatte. Und es war eben, das hatte ich erwähnt, die Stellung von Christus und das andere, was dann, wo viel mehr in Kapitel 2 drauf eingegangen wird, dass die Leute sagten, okay, ihr seid zwar jetzt gläubig, aber ihr müsst noch verschiedene Dinge dazu tun. Einerseits aus dem jüdischen Hintergrund, einerseits aus dem griechisch-mystischen Hintergrund. Dinge, die wir noch brauchen, die die Geschwister damals noch gebraucht hätten, um wirklich errettet zu werden. Um ihre Rettung vielleicht auch festzumachen oder zu bestätigen. Und deshalb dieser Vers hier auch markiert, das sage ich, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleiht. Das war Paulus sein Ziel in dem Ganzen, was er ja auch mit diesem Brief bewirkt oder bewirken wollte. Und ich habe dann hier so Schlüsselpassagen eingekreist, die sind mir irgendwie in den Blick gesprungen. Da heißt einmal völlige Gewissheit, Festigkeit eures Glaubens und gefestigt im Glauben. Und als er so ein bisschen drüber nachgedacht hat, hat mich das an eine Festung erinnern lassen, eben aufgrund dieser Wörter fest, gefestigt. Und ich habe euch eine bekannte Festung, in Anführungszeichen, das wäre ein Schloss, mitgebracht. Der Cornelius und ich haben dieses Jahr den Säuling bestiegen. Das ist der Hausberg, an dem dieses Schloss Neuschwanstein in Hohenschwangau gebaut wurde. Wunderschön anzusehen. Aber ich musste irgendwie daran denken, an so ein Schloss, an eine Festung. Und ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Man sieht es vielleicht gar nicht so ganz gut. So ein Schloss hat natürlich irgendwelche Pfeiler, auf dem es gebaut wird. Aber es hat auch ein Fundament und eine Grundlage. Und das hat mich dann irgendwie weiterdenken lassen und zu dem Titel auch der Predigt heute gebracht. Und zwar soll der Titel und das Thema sein, zwei Pfeiler und das Fundament der Festung des Glaubens. Und ich habe das untergliedert in eben erst die beiden Pfeiler. Also ich habe bewusst geschrieben zwei Pfeiler, weil es gibt auch noch andere, aber in diesem Textabschnitt habe ich eben diese zwei gefunden. Pfeiler 1, ein fester Zusammenhalt der Gläubigen. Pfeiler 2, eine feste Gewissheit. Und dann das Fundament, Punkt 3, ein festes Fundament in Jesus. Und da möchten wir jetzt einfach gemeinsam durchgehen. Und beginnen, wie gewöhnlich, mit Punkt 1. Ein Pfeiler der Festung des Glaubens, ein fester Zusammenhalt der Gläubigen. Paulus leitet zu diesem Thema über, weil er eben die Geschwister ermutigen möchte, festzustehen. Er hatte in Kapitel 1, Vers 28 und 29 noch von seinem Arbeits- und Krafteinsatz für die Verkündigung des Evangeliums berichtet. Da heißt, dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner, also Christus wirksamen Kraft, die in mir wirkt mit Macht. Und jetzt wendet er seinen Fokus von dem, wie er das Evangelium verkündet hat, hin zu den Gläubigen. In Vers 1, nämlich von Kapitel 2, sagt er, ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich um euch habe und um die in Laodicea. Und man schließt aus diesem Vers, das hatte ich schon mal erwähnt, weil er sagt, dass er sie nicht von Angesicht gesehen hat, dass der Paulus nie in der Stadt Kolossee war, auch nie diese Gemeinde persönlich kennengelernt hat, sondern dass er vermutlich von dem Epaphras, der aller Wahrscheinlichkeit nach der Gemeindegründer war, von diesen Geschwistern auch gehört hat. Aber Paulus nennt es einen großen Kampf für die Geschwister. Und er nennt dann auch seine Ziele dieses Kampfes, die finden wir in Vers 2. Er sagt, dass die Gläubigen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden. Und als ich über diesen Kampf nachdachte, dachte ich auch, da wird ja schon erkennbar, warum eigentlich eine Festung so wichtig ist. Eine Festung bietet Schutz und Zuflucht, Sicherheit. Man ist an einem sicheren Ort. Und der Paulus, er stellt uns gleich hier in dem ersten Vers dieses Abschnittes wieder vor, Glaubensleben hat mit Kampf zu tun. Er hatte einen großen Kampf. Glaubensleben ist nicht unbedingt ein Spaziergang, sondern es ist was, ja, was Hartes, was Kräftiges. Und die Frage ist dann letztendlich, wie können wir kämpfen? Wir wissen, dass uns Gott in seinem Wort selbst eine Waffenrüstung vorstellt, in Epheser 6. Da gehen wir heute nicht näher drauf ein. Ich hatte mir überlegt, was hat der Paulus hier für einen Kampf? Weil er war doch eigentlich im Gefängnis. Wie kann er für andere Geschwister kämpfen? Und er erklärt uns das in einem anderen Brief, und zwar in dem Brief, den er an die Römer geschrieben hat. Da sagt er in Römer 15, Vers 30, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, um unseres Herrn Jesus Christus und der Liebe des Geistes willen, dass ihr mit mir zusammenkämpft in den Gebeten für mich zu Gott. Also den Kampf, den der Paulus beschreibt, und ich denke, dass auch unser Kampf in allererster Linie sein sollte, ist das Gebet. Paulus konnte in dieser Situation, in der er den Brief schrieb, gar nicht anders kämpfen. Weil er war gefesselt, er war gefangen. Und dennoch berichtet er von einem großen Kampf. Das hat mich irgendwie schon erstaunt. Für Paulus ist Gebet ein großer Kampf. Ich musste an den David denken, ein junger Mann im Alten Testament, der später mal König wurde. Aber zur Zeit, als sein Vorgänger noch König war, König Saul, der von Gott verworfen wurde, gab es die Situation, dass sie gegen das Nachbarvolk kämpfen mussten, die Philister. Und da gab es dann diese bekannte Begebenheit, dass ein Riese namens Goliath hervortrat und Gott und die Schlachtreihen Israels verhöhnte. Er wollte aushandeln, dass es einen 1-zu-1-Kampf gab und wer diesen gewönne, würde den Krieg auch gewinnen. War damals oft üblich. Und niemand hatte sich getraut. Alle verzagten vor diesem Riesen. Irgendwie auch verständlich. Keiner wollte es mit ihm aufnehmen. Und als der David dann vorbeikommt und das Ganze sieht, meldet er sich, dass er kämpfen wolle. Und dann wird er ein bisschen gezweifelt, weil er keinerlei Soldatenerfahrung hat. Er kann nicht mal die Rüstung tragen, die ihm angelegt wird. Aber er berichtet dann, dass er in der Zeit als Hirte einerseits mit Löwen und Bären kämpfen musste, die Schafe geklaut hatten. Und das hat mich irgendwie dann ermutigt, was er da sagt. Er sagt in 1. Samuel 17, 37, der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, er wird mich auch von diesem Philister erretten. Also mit Gottes Hilfe hatte er die früheren Kämpfe gewonnen und das war auch sein Vertrauen, um in diesen nächsten Kampf zu gehen. Ein scheinbar aussichtsloser Kampf, aber wir wissen aus der Bibel selbst, dass er diesen Kampf gewonnen hat. Gott hat ihn gewinnen lassen. Und das darf uns irgendwie auch in diesem Gebetskampf ermutigen. Es ist nicht unsere eigene Kraft, sondern es ist der Herr, der uns diesen Kampf kämpfen lässt. Und deswegen ist es unser wichtigster Teil, zu ihm zu beten. Nun, was war Teil von Pauli-Kampf? Er wollte, dass die Herzen der Geschwister ermutigt und in Liebe zusammengeschlossen werden. Es geht darum, einander zu ermutigen. Das war Paulus ganz wichtig bei den Kolossern. Darum hat er gebetet. Darum hat er gekämpft. Und ich dachte mir, wenn ich sonntags komme, heute, vor einer Woche, nächste Woche vielleicht, habe ich diesen Schwerpunkt, wenn ich meine Geschwister sehe. Natürlich, wir kommen her, um vor Gott zu treten, um mit ihm in Gegenwart zu kommen. Aber wir sehen eben auch unsere Geschwister. Alle die, mit uns gläubig sind, möchte ich, dass diesejenigen ermutigt werden, dass ich sie ermutige mit dem, was ich sage, mit dem, wie ich auch mit ihnen rede. Ich wurde erinnert an Apostelgeschichte 2, 42, wo es von der anfänglichen Gemeinde berichtet wurde, dass sie beständig in Lehre, in Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten blieben. Und hat mich gefragt, ob das vielleicht der Teil der Gemeinschaft ist, dieses einander ermutigen, das Zusammensein, von dem der Paulus hier auch spricht. Das ist ganz interessant, in der Elberfelder Bibel wird dieses Ermutigen mit getröstet übersetzt. Und ich wurde so ein bisschen erinnert an die paar Verse zuvor, in denen der Paulus auch von seinen Leiden berichtet hat, die er um Christi willen erlitten hatte, und dachte, ja, der Weg des Christen ist manchmal auch wirklich ein Weg, auf dem wir Trost brauchen. Noch den erbetet Paulus für diese Geschwister. Und ich möchte uns da einfach heute Morgen ganz direkt fragen, wie ist unser Anliegen zu unseren Geschwistern? Sind wir auch hier, um einander zu ermutigen, um den anderen zu ermutigen? Ich muss da eingestehen, ich bin das leider viel zu selten. Es gibt auch Momente, oder viele Momente leider, wo ich das völlig aus dem Blick verliere. Euch zu ermutigen. Aber Paulus ist uns da ein großes Vorbild. Und dazu passt dann auch der zweite Punkt, den der Paulus mit anführt, für was er eben auch kämpft im Gebet. Er sagt, damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen. Was bedeutet das? Ich dachte, wenn etwas zusammengeschlossen ist, dann ist es ganz fest miteinander verbunden. Es haftet aneinander. Es ist nicht auseinanderzukriegen. Die Bibel spricht davon, dass Gott selbst die Liebe ist. Und somit ist es irgendwie auch nicht überraschend, dass Gott von seinen Nachfolgern Liebe erwartet und auch Liebe fordert. Liebe nicht nur als irgendein Gefühl, sondern als die Entscheidung, meinem Nächsten Gutes zu tun. Unabhängig davon, was dieser mir vielleicht zurücktun kann oder auch nicht. Der Herr Jesus sagte einmal, dass das das Erkennungszeichen von seinen Jüngern sein soll. Dass wir untereinander lieben, dass wir uns gern haben, dass das bekannt wird. In Johannes 13. Und Gott legt wirklich, also war für mich doch wieder beeindruckend, da schon ein Schwerpunkt drauf, gerade im Neuen Testament, dass, ich habe das hier mal, wir lesen das jetzt nicht alles, aber das ist nur so ein Ausschnitt davon, wo Gott überall davon spricht, dass wir einander lieben sollen, auch wie Gott uns geliebt hat. Als Jesus einmal von einem Schriftgelehrten gefragt wird, was ist das höchste Gebot, da antwortet er ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das war das höchste Gebot, was er ihm sagte, dass wir Gott lieben sollen. Und er sagte, das ist das erste und größte Gebot. Aber das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An anderer Stelle heißt es noch, dass das ganze Gesetz ausmacht. Also unseren Nächsten zu lieben. Und wir sind unsere Nächsten hier. Wir sollen in Liebe zusammengeschlossen sein. Römer 13, Vers 8 fand ich eigentlich ganz schön. Da sagt der Paulus, seid niemand etwas schuldig. Also sollen nicht irgendwelche Dinge offen haben bei anderen. Außer, dass ihr einander liebt. Also das soll wohl da sein, dass wir einander lieben. Wie kann sowas praktisch werden, habe ich mich gefragt. Weil das ist ja immer gar nicht so einfach. Man hört das in der Theorie. Ich dachte mir, lasst uns doch bewusst machen, dass wir, wenn wir gläubig sind, Brüder und Schwestern sind. Und dass wir Brüder und Schwestern in dieser Gemeinde sind. Die das gleiche Ziel haben. Wir haben Jesus als Ziel. Wenn wir an ihn als wahren Gott und einzigen Erlöser glauben, dann sind wir auf demselben Weg. Gott hat uns so geliebt, dass er sich selbst für uns hingegeben hat. Da haben wir gerade an Weihnachten jetzt dran gedacht, dass Jesus als Mensch auf diese Erde kam. Und ist es da zu viel verlangt von Gott, dass wir einander auch lieben? Dass wir einander Zuneigung zeigen und unsere Geschwister dieses weitergeben? Wurde auch drauf gebracht auf den Gedanken, als Jesus vorgeworfen wurde, dass er die Dämonen durch den höchsten Dämon, also durch Satan selbst austreibt, da sagt er, wenn ein Reich mit sich selbst uneins wird, kann es nicht bestehen. In Markus 3. Und das sagt er natürlich, um zu verdeutlichen, er kann das nicht durch das Böse machen, weil wenn das uneins ist, dann funktioniert das nicht. Aber ich dachte mir ja, wenn wir als Kinder Gottes uneins sind, ja, was bedeutet das dann? Zweitens habe ich mir aufgeschrieben, erbete dir echtes Interesse an deinen Geschwistern. Da ist wieder der Kampf des Gebets mit dabei. Weil ohne Gott würde uns das nicht gelingen. Wie geht's meinem Bruder, meiner Schwester neben mir? Was bewegt ihn? Kann ich mich vielleicht in denjenigen hineinversetzen? Und fange an zu lieben, bevor dich jemand liebt. Sei freundlich, ermutige dein Gegenüber, biete Hilfe an oder melde dich auch, wenn Hilfe gebraucht wird. Oder auch ein gewisser Einsatz benötigt wird. Das hört sich alles recht logisch an. Ist es irgendwie auch. Aber mir fällt es oft doch irgendwie schwer. Und ich denke uns allen irgendwie. Also möchte ich uns ermutigen. Weil dieser Zusammenhalt ist ebenso wichtig. Ich habe es als ein Pfeiler auch bezeichnet. Also etwas, was Stabilität gibt. Er sagte, dass uns niemand zu Trugschlüssen überreden soll. In diesem Vers 4. Und dafür ist eben auch Zusammenhalt wichtig. Dass wir in einer Linie unterwegs sind, dass wir gemeinsam den Glauben leben. Um eben auch uns gemeinsam zu stärken, wenn was kommt, wenn wir vielleicht auch, wenn jemand da ist, der Verwirrung stiftet oder wenn jemand auch Fragen hat, dass wir einander da helfen können. Ein fester Zusammenhalt. Und es war eben auch damals ganz besonders für die Kolosser so wichtig, dass sie darin gestärkt wurden. Pfeiler 1 dieser Festung des Glaubens, die wir heute anschauen, ist ein fester Zusammenhalt der Gläubigen. Paulus hat aber noch einen anderen angesprochen und den möchten wir uns im zweiten Punkt anschauen. Eine feste Gewissheit. Wir können da wieder in Vers 2 schauen. Da macht der Paulus eben weiter. Ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus. Also das war Teil 2 seines Kampfes, dass sie völlige Gewissheit erlangen sollten im Verständnis. Und sie sollten dann dabei zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes und von Christus kommen. Und dieses Geheimnis hatte Paulus ja in den Versen davor, in Kapitel 1, Vers 27 und 28, gelüftet. Dass Jesus Christus in uns lebt, wenn wir ihn als Erlöser angenommen haben. Wir hatten in Kapitel 1, Vers 9 es auch schon mal mit Erkenntnis zu tun. Da betet der Paulus eben auch darum. Und da hatten wir definiert, dass wir Erkenntnis irgendwie auch so ein Stück weit als angewandtes Wissen bezeichnen können. Also das, was wir wissen, dass uns das auch zu Handlungen bringt. Dass das nicht nur theoretisch da ist, sondern auch praktisch wird. Und nur, dass wir nochmal den Kontext von den Kolossern auch im Hinterkopf haben, lese ich euch hier mal was vor, was ich dazu gelesen habe. Die Irrlehrer von Kolossä behaupteten, sie besäßen eine geheime Weisheit und eine übernatürliche Erkenntnis, die nur die geistliche Elite erlangen könnte. Im krassen Gegensatz dazu erklärt Paulus, dass der ganze Reichtum der Wahrheit, die erforderlich ist für die Errettung, in Jesus Christus, dem geoffenbarten Gott, höchstpersönlich zu finden ist. Also deshalb auch, dass der Paulus das hier so schreibt, dass in Christus diese Erkenntnis und Weisheit verborgen sind. In Vers 3 lesen wir das, in welchem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Weil eben welche da waren, die sagten, ja nur wenn wir besonders weit im Glauben kommen oder besonders hoch sind, dann können wir eine übernatürliche Erkenntnis erlangen. Und der Paulus sagt, nein, überhaupt nicht. Nur in Christus. Und er betet eben darum, dass die Geschwister dort zu völliger Gewissheit kommen. Ja, wieso ist Gewissheit wichtig? Was bedeutet überhaupt Gewissheit? Ich habe mal so ein paar Stichpunkte dazu gefunden. Etwas, was für jemanden unzweifelbar eintritt oder sich unanzweifelbar in bestimmter Weise verhält. Eine unanzweifelbare Sache. Das ist Gewissheit. Und warum ist es so wichtig, Gewissheit zu haben? Gewissheit über den Glauben zu haben. Ich denke, es stärkt uns selbst, ganz persönlich im Alltag, wenn wir Gewissheit haben über das, was wir glauben. Es gibt Ausdauer und Standhaftigkeit in schweren Zeiten, wenn vielleicht irgendwas auch in unser Leben hineintritt, was wir so nicht erwartet haben. Wenn wir dann Gewissheit haben, dann darf es uns das Ausdauer geben. Und nochmal der Vers 4. Es soll eben auch vor Trugschlüssen bewahren. Und ich denke, es gibt wirklich auch Freude und Mut, wenn wir über das, was wir leben, was wir glauben, wenn wir da Gewissheit haben dürfen. Da hat dann so ein schwaches Beispiel, auch bezüglich der Freude, wenn wir über was gewiss sind. Wenn wir gewiss sind, dass zum Beispiel am nächsten Tag schönes Wetter ist. Was beim Wetter immer nie ganz so sein kann, man kann nie ganz gewiss sein. Aber wenn ich da ganz sicher bin, dann freue ich mich drauf, dann kann ich planen, dann kann ich mit dieser Gewissheit vorwärts gehen und auch darauf aufbauen. Hebräer 11, Vers 1 sagt, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung, Klammer auf, eine Gewissheit, Klammer zu, von Tatsachen, die man nicht sieht. Der Glaube ist eine feste Zuversicht. Und wir hatten mal den Jahresvers aus 2. Timotheus 1, Vers 12, in dem der Paulus sagt, denn ich weiß, an wen ich glaube. Paulus glaubte an Christus als seinen Retter und auch als seinen Herrn. Das kommt auch in dem Kontext von diesem Vers, in den Versen davor heraus. Und wenn wir diesem Hebräer 11 Glauben schenken, dann handelt es sich wohl um Tatsachen, die geschehen sind. Der Schreiber Lukas hat genau aus diesem Grund sein Evangelium geschrieben, den Bericht über das Wirken Jesu auf dieser Erde. Also das Lukas-Evangelium. Er schreibt da als einleitenden Grund an den Theophilus, nachdem es viele andere unternommen haben und so weiter. Und dann, damit du die Gewissheit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Lukas 1, Vers 4. Also Gott möchte uns Gewissheit über seine Wahrheit schenken. Aber ich glaube, er schenkt sie uns eben nicht dadurch, dass wir uns umso mehr selber anstrengen, umso mehr, dass wir versuchen zu graben und zu forschen, das gehört irgendwie dazu. Aber er will uns eben in Christus selbst diese Erkenntnis geben. Wenn wir mit ihm verbunden sind, dann gibt Gott uns auch Gewissheit, wenn wir ihn als unseren persönlichen Retter angenommen haben. Ich glaube, wo ich zugeben muss, dass ich das nicht 100%ig verstehe, dass deshalb diese Schätze von Erkenntnis und Weisheit eben auch in Christus verborgen sind. Weil Zugang nur der Glaubende hat, nicht jeder, sondern der, der ihn angenommen hat. In Römer 11, 33 bis 36 steht, um das vielleicht auch nochmal zu verdeutlichen, da sagt der Paulus, oh, welche Tiefe des Reichtums sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Dieser Abschluss kommt uns vielleicht noch bekannt vor. Ähnlich hat es der Paulus auch im Kolosserbrief in Kapitel 1, Vers 16 und 17 geschrieben. Alles ist von ihm und durch ihn und für ihn. Alles für Christus. Und keiner von uns kann Gottes Ratgeber sein. Wer ist je sein Ratgeber gewesen? In Gott selbst ist alle Weisheit. Und so eben auch in Christus. Wie komme ich zu fester Gewissheit? Denn wir haben in Paulus dann ein recht gutes Vorbild. Er hat im großen Kampf dafür gearbeitet und gerungen. Unser erstes und wirksamstes Mittel ist das Gebet, hatte ich gerade eben schon mal erwähnt. Dass wir Gott darum bitten, genauso wie wir darum bitten, dass wir zueinander Liebe bekommen, dass wir ihn bitten, Gewissheit über sein Wort und über seine Wahrheiten zu bekommen. Mir geht es leider oft so, dass ich Gebet manchmal so als Notfallplan nehme. Wenn irgendwie alles nicht mehr funktioniert, was ich jetzt mir erdacht habe, meine Checkliste, und dann funktioniert es nicht mehr, dann denke ich, jetzt könnte ich mal beten. Ja, letztens Beispiel, am zweiten Weihnachtsfeiertag haben wir unseren Schlüssel irgendwie gesucht und alle Körbe rauf und runter gesucht und nicht gefunden, schon gedacht, irgendwo verloren. Dann habe ich gebetet und tatsächlich, also manchmal mag man das selber fast nicht glauben, aber wahrscheinlich in der Minute danach oder zwei Minuten danach kam mir, dass ein Korb noch im Auto meiner Schwiegereltern war. Und genau da war er auch. Den konnte ich gar nicht durchsuchen, weil er eben nicht da war. Also Gott möchte das genau andersherum. Er will, dass wir zu ihm beten und dann gibt er auch die Erhörung und dann sind auch vielleicht die Schritte ersichtlich, die dann folgen. Bete um feste Gewissheit. Und damit wir aber auch zur festen Gewissheit über etwas kommen können, ist es natürlich logisch, dass wir uns doch auch irgendwie damit beschäftigen. Also wenn wir Gewissheit über Gottes Wort haben wollen, dann müssen wir uns mit Gottes Wort beschäftigen. Bibel lesen und oder hören, habe ich mir aufgeschrieben, muss Grundvoraussetzung für jeden sein, der Gott kennenlernen will und der Gewissheit haben will. Da kommt es nicht darauf an, wie viel man in einer bestimmten Zeit lesen kann oder auch liest, sondern auf ein unvoreingenommenes, im Gebet vorbereitetes Herz, das offen ist, auf Gottes Stimme zu hören, der dann auch Verständnis und Gewissheit schenken möchte. Davon bin ich überzeugt, wenn wir da mit einer ehrlichen Herzenshaltung zu Gott kommen, dann wird er uns das auch schenken. Wann und wie beschäftige ich mich mit Gottes Wort? Und in diesen Kontext der Kolosser hinein war die Gewissheit eben umso wichtiger über diese Wahrheit, da sie den falschen Lehren standhalten sollten oder vielleicht auch schon nicht mehr standhielten und der Paulus sie ermutigt, hey, seid gewiss, die Wahrheit ist richtig. Und genauso soll eben auch uns diese Gewissheit wie ein Pfeiler Festenheit in unserem Glauben geben. Wenn Unvorhergesehenes eintritt, wenn wir in Gesprächen sind, Auseinandersetzungen, all diese Dinge, da darf uns feste Gewissheit in Gott wirklich Halt geben. Pfeiler können noch so stabil sein. Aber wenn sie nicht auf dem richtigen Grund stehen, dann bringen sie in ihrer Stabilität relativ wenig bis gar nichts. Wir haben ja Fachleute hier, deswegen sage ich gar nicht so viel zu Fundamenten, aber ich weiß als Laie, das Fundament muss stark sein, muss einen Halt geben können. Und somit kommen wir zu dem dritten Punkt. Ein festes Fundament in Jesus. Es muss eine Grundlage geben, auf der alles steht. Und das macht auch der Paulus deutlich in diesem Abschnitt. Nachdem er eben sie ermutigt hat und ihm auch berichtet hat, wie er kämpft, für was er kämpft, geht er in eine Aufforderung über und er leitet diese dann mit Vers 5 ein. Da sagt er dann, wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Da vielleicht nochmal als kurzer Aufhänger, fand ich ganz interessant. Der Paulus scheint tatsächlich das, wovor er davor gekämpft oder dafür gekämpft und gebetet hat, diesen festen Zusammenschluss in Liebe, der scheint dann tatsächlich auch praktisch in seinem Leben gehabt zu haben. Weil er sagt, er ist leiblich abwesend, klar, er war im Gefängnis, und doch im Geist bei euch. Also er hatte eine Verbundenheit mit den Geschwistern dort vor Ort. Und das können wir so eins zu eins mit in unser Leben hinnehmen. Wie sieht es da mit meiner Verbundenheit aus zu meinen Mitgeschwistern? Sind es nur Bekannte, die ich heute sehe? Dann verkriecht sich wieder jeder in sein Loch und nächsten Sonntag taucht jeder wieder auf. Wir sehen uns wieder. Wenn ich jetzt fehle oder wenn ein anderer fehlt, gibt es da eine geistliche Verbundenheit über räumliche Trennungslinien hinweg? Ganz interessant, der Paulus hatte das wohl, sonst hätte er es hier nicht so schreiben können. Und er gibt den Kolossern dann auch, wie ich finde, ein recht schönes Zeugnis. Also sagt ihnen, dass er sich freut über ihre Ordnung und ihre Festigkeit des Glaubens. Diese beiden Pfeiler, die wir angeschaut haben, fester Zusammenhalt der Gläubigen und feste Gewissheit, die müssen eine Grundlage haben. Vielmehr noch eine Voraussetzung. Und dann die Grundlage. In Vers 6 steht, wie ihr nun Christus Jesus den Herrn angenommen habt. Und ich meine, das ist die Voraussetzung für alles das, was Paulus überhaupt in diesem Brief schreibt. Dass Jesus Christus angenommen wurde. Was bedeutet das? Es bedeutet, sich selbst einzugestehen, dass wir als Menschen vor Gott nicht bestehen können. Weil Gott ein guter Gott ist, ohne Böses. Die Bibel bezeichnet das als heilig. Und wir aber als Menschen voll von Bosheit sind, was als Sünde beschrieben wird. Gott ist nur Licht und überhaupt keine Finsternis, heißt in 1. Johannes 1, Vers 5. Und deshalb gibt es da keine Grundlage zwischen uns Menschen und Gott mehr. Aber weil Gott uns liebt, will er das Allerbeste für uns. Und er weiß, dass das Beste für uns ist, in seiner Gegenwart zu sein. Das ist aber nicht möglich aufgrund der Sünde. Aber weil Gott das Beste für uns will, schafft er selbst auch den Weg dazu, dass diese Verbindung und dieses Miteinander in Gegenwart sein, wieder hergestellt werden kann. Wir haben uns an Weihnachten daran erinnert, dass er seinen Sohn schickt, Jesus Christus, der geboren wird und der dann etwas später als erwachsener Mensch, nachdem er ein vollkommenes Leben geführt hat, unschuldig ans Kreuz genagelt wird. Und er kann nur aus diesem einen Grund, weil er selber unschuldig ist, eine Strafe erlangen und eine Schuld bekommen von aller Menschheit. Gott fordert von ihm Rechenschaft für etwas, was er nie getan hat, was wir getan haben. Und er wird Opfer für die gesamte Menschheit. Apostelgeschichte 4 sagt, es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Jesus annehmen, so wie es bei den Kolossern hier steht, bedeutet, vor Gott einzugestehen, also zuzugeben, dass wir Jesus Christus als Retter brauchen. Dass wir Gott um Vergebung bitten, dass wir Buße tun über das, was in unserem Leben passiert ist. Dass Gott nicht mehr auf meine eigene Schuld sieht, sondern auf seinen Sohn Jesus Christus, der die Strafe dafür getragen hat. Und wenn wir das annehmen, dann möchte Jesus uns seine eigene Gerechtigkeit schenken. Das ist so die Voraussetzung für die Themen, die Paulus hier an die Kolosser richtet. Wie gesagt, ich fand es ganz schön, dass der Paulus den Kolossern ein gutes Zeugnis ausstellt. Aber er geht dann eben noch ein Stück weiter. Er vertieft das, wie ihre Festigkeit aussehen soll in Vers 7. Also ich lese nochmal gemeinsam Vers 6 und 7. Wie ihr nun Christus Jesus den Herrn angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid. Gewurzelt und auferbaut in Christus. Wir kennen das Bild von Wurzeln, die gehen nach unten, die graben sich ein, die haben eine Verbindung, die holen sich Energie und Nahrung und alles, was sie brauchen von ihrem Nährboden und eben auch auferbaut, das, was auf einem festen Fundament steht, denkt an dieses Felsmassiv, auf dem das Schloss Neuschwanstein steht. Das kann nur einer sein. 1. Korinther 3, Vers 11 steht, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, welcher gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und ich denke, ihr Lieben, unser Ziel muss es sein, immer wieder neu auf dieses Fundament ausgerichtet zu sein. Das bedeutet oft Kampf. Das sehen wir an Paulus. Da geht es um Ringen. Das ist manchmal, oder nicht nur manchmal, sondern oft auch ein Kampf gegen uns selbst. Niemand will sich gern abhängig machen von anderen. Das liegt überhaupt nicht in unserer Natur. Denken wir das oft, wenn wir als Gruppen irgendwo hinfahren, sei es in Familie oder auch sogar in Gemeinde, man ist nicht schnell dabei, dass man wirkliche Fahrgemeinschaften bildet, weil man will ja selbstständig bleiben. Man möchte nicht abhängig sein von anderen. Und das hat ja in gewissem Maß auch seine Berechtigungen. Aber da kommt es schon raus. Wir machen uns überhaupt nicht gern abhängig von anderen, sondern wir sollen selber herrschen, selber entscheiden, was wann richtig ist. Selbstständig bleiben. Und so, denke ich, kann das schon auch in unserem Glauben gehen, dass wir unsere Pfeiler auf ein eigenes Fundament bauen. Dass wir neben Christus vielleicht so ein Nebenfundament aufsetzen, was wir selber gießen möchten, wo unser eigenes Können hineinkommt, unser eigener Willen, unsere Stärke. Jeder von uns kann doch was, oder? Also, wir können was. Das kommt da rein. Und es mag dann für den Anfang vielleicht auch halten. Das ist so ein bisschen der Trugschluss dabei, wie es der Paulus in Vers 4 sagt. Aber früher oder später werden unsere eigenen Fundamente zusammenbrechen. Und das sage ich deshalb, weil Gottes Wort nicht lügt. Und in 1. Korinther 3 eindeutig steht, ein anderer Grund außer Christus kann nicht gelegt werden. Es gibt keinen anderen Grund. Und dennoch versuche ich auch immer mal wieder, mein eigenes Fundament zu gießen. Aber wir dürfen drum kämpfen, drum beten, dass Gott uns hilft, auf ihn zu schauen. Zeit ist rum. Paulus sagt noch, dass sie in Jesus wandeln sollen. Das hatten wir uns auch schon mal angeschaut. In etwas wandeln, das bedeutet, nach etwas leben, also nach Jesu Willen auch zu leben. In etwas ist umhüllt. Also Christus soll einerseits unser Zentrum, unser Fundament sein und uns gleichzeitig auch umschließen. Und es ist schön zu sehen, wir gehen da überhaupt nicht mehr drauf ein, aber ich fand es ganz interessant mal, das dürft ihr auch mal in Eigenstudie euch nochmal anschauen, das Neue Testament spricht ganz, ganz oft davon, dass wir feststehen sollen, in verschiedenen Dingen. Wir gehen da jetzt gar nicht drauf ein. Aber für all dieses wird Jesus Christus als Fundament gebraucht, um darin eben feststehen zu können. Paulus schließt diesen Teil, Kapitel 2, Vers 7. und seid darin überfließend mit Danksagung. Und ich möchte euch einladen und ermutigen für heute Nachmittag, für das neue Jahr vielleicht auch, denkt über das Gehörte nach, aber seid auch dankbar dafür, ganz besonders, dass Jesus Christus das Fundament ist. Dass Gott uns nicht zumutet, unser eigenes Fundament zu bauen, weil das wäre brüchig und nicht tragfähig. Welch ein Geschenk von Gott, dass er diese Grundlage legt und gelegt hat. Gott ist es, der den Grund Jesus Christus gelegt hat, auf dem unsere Festung des Glaubens sicher stehen darf. Amen.